NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
17. Januar 395. Der Todestag des römischen Kaisers Theodosius I.
Der Schmerz hat mich im tiefsten Innern getroffen. Ich habe den Mann geliebt, der demütig war in seiner Macht.
Bischof Ambrosius von Mailand scheint tief bewegt, als er an diesem kalten Wintertag des Jahres 395 nach Christus die Leichenrede für Kaiser Theodosius hält.
Und was für ein Kaiser muss beigefügt werden? Fromm, barmherzig, glaubensstark.
16 Jahre ist Theodosius Kaiser des Römischen Reiches. Ein letztes Mal vereinigt er alle Teile des Riesenreiches in einer Hand und verhilft dem Christentum katholischer Prägung zum endgültigen Durchbruch.
Um meine lange Rede zu beschließen, ich habe den Mann geliebt, der mehr um den Stand der Kirche als um die eigenen Gefahren besorgt war.
So mancher der Trauergäste, die Kaisersöhne, der Hofstaat, römische Soldaten und gewöhnliche Bürger, so mancher mag sich sehr über den ehrenden Nachruf des Mailänder Bischofs gewundert haben. Waren sie nicht eher wie Katz und Maus? Galt nicht das Verhältnis zwischen Bischof Ambrosius und Kaiser Theodosius gar mehr als zerrüttet? Undurchdringlicher Nebel zieht an diesem Wintertag von der Po-Ebene Norditaliens bis zur Kirche in Mailand. Ähnlich kalt war es wohl, als Theodosius am 11. Januar 347 im heutigen Spanien zur Welt kommt. Er ist nicht zum Kaiser geboren. Seine Familie ist wohlhabend, hat sich wahrscheinlich schon früh zum Christentum bekannt. Der Vater ist ein sehr erfolgreicher römischer Feldherr.
Sein Vater, der ebenfalls Theodosius hieß, war Katalysator und Katastrophe für seine militärische Karriere.
So der Althistoriker Felix Meyer von der Universität Würzburg. Katalysator, weil der militärische Ruhm des Vaters auch auf den jungen Theodosius fällt. Und Katastrophe, nun wo Erfolg, da auch Neider. Der Vater jedenfalls wird des Hochverrats bezichtigt und hingerichtet. Ein Desaster für den Sohn, der da gerade 28 Jahre alt ist.
Zu diesem Zeitpunkt ist die Karriere des jüngeren Theodosius eigentlich am Ende. Er zieht sich dann auch nach Spanien zurück, tritt dann aber nur wenige Jahre später sehr prominent wieder auf der politischen Bühne auf.
Die Spätantike. Das Römische Reich erstreckt sich vom Atlantik bis zum Euphrat, von Britannien bis zur Sahara. Längst ist es üblich, dass mehrere Kaiser gleichzeitig das riesige Gebiet beherrschen. Die langen Grenzen sind kaum zu schützen und gotische Kriegerverbände dringen über die Donau tief ins Römische Reich vor. Unweit von Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, kommt es am 9. August 378 zum Drama. Der Schlacht von Adrianopel, dem heute türkischen Edirne.
Die sich sehr tief in das römische Gedächtnis einbrannte.
Das erfolgverwöhnte römische Heer erlebt eine vernichtende Niederlage.
Das war kein 0:1 oder 0:2, das war wirklich ein 0:6. Vor allen Dingen deshalb, weil nicht nur ein Großteil des Heeresaufgebots dabei verloren ging, sondern auch viele hohe militärische Offiziere und der Kaiser selbst zu Tode kamen.
Nun schlägt die große Stunde des Theodosius. In Adrianopel ist er nicht dabei. Aber wie genau er es schafft, tausende Kilometer entfernt von Spanien aus zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, ist bis heute unklar.
In jedem Falle war Theodosius auf einmal wieder mittendrin im politischen Geschehen und vor allen Dingen wahrscheinlich deshalb, weil man dem 19-jährigen Kaiser Gratian im Westen nicht zutraute, diese äußerst prekäre und heikle Situation, die nach Adrianopel entstanden war, alleine zu lösen.
Nur 5 Monate nach der Schlacht von Adrianopel, am 19. Januar 379, erheben der Westkaiser Gratian und der Rest des geschlagenen Heeres Theodosius zum neuen Kaiser der oströmischen Reichshälfte.
Er hatte dann vor allen Dingen mit 2 großen Problemen zu kämpfen. Das eine waren die Goten. Dort gelang es, Theodosius mit einer recht unkonventionellen Weise, nämlich mit Friedensverträgen. Das ist nicht das, was dem römischen Prestige entspricht, sondern sie versuchen natürlich, den Gegner militärisch zu besiegen. Aber es gelingt Theodosius mit militärischen Friedensverträgen, die Goten schließlich von Konstantinopel fernzuhalten.
Wäre es denn sinnvoller, das Land mit Toten statt mit Bauern zu füllen, mit Gräbern statt mit Menschen, die Hingeschlachteten zu zählen statt der Pflügenden?
Wie ein guter Pressesprecher wirbt der Hofredner Themistios für die gefährliche Strategie des Kaisers. Denn die alten Eliten der Römer sind aufgebracht. Nur militärische Erfolge legitimieren in ihren Augen kaiserliche Macht. Diese traditionellen Eliten sind Theodosius' zweites Problem. Denn dem neuen Kaiser ist der Osten völlig fremd.
Soweit man weiß, hatte Theodosius den östlichen, griechischsprachigen Teil des Imperiums nie zuvor besucht. Sein Griechisch kann nicht besonders gut gewesen sein. Und allem Anschein nach besaß er dort keine persönlichen Kontakte. Und das wog sehr schwer in einer Gesellschaft, in der personale Verbindungen ein entscheidendes Machtmittel bilden.
So der Frankfurter Althistoriker Hartmut Lepin. Theodosius ruft nicht nur Vertraute nach Konstantinopel, mehr noch. Er plant eine grundsätzliche Veränderung. Felix Mayer nennt sie den Rückzug in den Palast.
Er wollte eine neue kaiserliche Legitimation und ein neues kaiserliches Bewertungssystem schaffen. Er ging zurück in den Palast, also nicht mehr an die Grenzen des Reiches, und entkoppelte damit die kaiserliche militärische Tätigkeit von der kaiserlichen Machtlegitimierung und emanzipierte sich dann auch auf Dauer von diesem militärischen Erfüllungsdruck.
Schon seit langem ist nicht mehr Rom die Hauptstadt des Reiches. Die Kaiser residieren in Mailand, Antiochia oder Trier. Unter Theodosius entsteht ein neues hauptstädtisches Kaisertum in Konstantinopel. Wieder tritt der Hofredner Themistios in Aktion.
Er sagt, der beste Kaiser ist der, der das Reich zusammenhält, der Gesetze erlässt, der die verschiedenen Bevölkerungsgruppen zusammenhält und nicht derjenige Kaiser, der aufgrund einer militärischen Erwartungshaltung sich in den Krieg stürzt, dabei aber vielleicht fatale Entwicklungen auslöst.
Die größte Herausforderung für Theodosius ist der innenpolitische Zusammenhalt der verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Denn das Riesenreich ist zerrissen von Bürgerkriegen, von religiösen Auseinandersetzungen. Da gibt es nicht nur die alten heidnischen Eliten. Brisant sind vor allem die zahlreichen innerchristlichen Konflikte.
Ist Jesus Christus als Gottes Sohn Gott oder Mensch? Ist er Gott ähnlich oder ihm wesensgleich? Starb am Kreuz der göttliche oder menschliche Jesus? Wenn Gott und Jesus wesensgleich sind, gibt es dann nicht zwei Götter?
Das erste ökumenische Konzil von Nicea im Jahr 325 hat zwar verkündet, Gott und Christus sind wesensgleich. Doch weiterhin bekämpfen sich die verschiedenen Konfessionen unerbittlich, nicht nur im theologischen Elfenbeinturm, wie Gregor von Nyssa ironisch berichtet.
Fragst du auf dem Markt nach dem Preis, resoniert der Händler über gezeugt und ungezeugt. Erkundigst du dich nach dem Brotpreis, hörst du, der Vater sei größer und der Sohn dem Vater untergeordnet. Selbst im Badehaus erklärte der Bademeister, der Sohn Gottes ist aus nichts geschaffen.
Aus Debatten werden Streitereien, aus Streitereien Unruhen, aus Unruhen Revolten. Der Kaiser muss Ruhe im Reichsinnern herstellen.
Es ist unser Wille, dass alle Völker in dem Glauben leben, den der Apostel Petrus die Römer gelehrt hat. Gemäß der Lehre der Evangelien glauben wir an die Gottheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist.
So verkündet Theodosius in dem berühmten Erlass Cunctus Populos im Jahr 380.
Wir befehlen, dass diejenigen, die diesem Gesetz folgen, die Bezeichnung katholische Christen annehmen dürfen. Die übrigen, die wir als Verrückte und Wahnsinnige betrachten, müssen den Schimpf einer heretischen Lehre hinnehmen. Ihre Versammlungsstätten dürfen nicht den Namen Kirchen tragen.
Kein Zweifel. Theodosius akzeptiert allein die Nizäner als Katholiken. Und oft heißt es, Theodosius habe das Christentum zur Reichsreligion erhoben.
In jeder mündlichen Prüfung an der Universität möchte ich dann das Aber hören. Es gibt bestimmte Grenzen, die Theodosius nicht überschritten hat.
So Felix Meyer.
Und die Trennung zwischen Staat und Kirche blieb weiterhin bestehen. Kein öffentlicher Amtsinhaber oder kein staatlicher Amtsinhaber durfte ein klerikales Amt ausführen. Gleichwohl war Theodosius ein entscheidender Fortschritt im Hinblick auf die Etablierung des Christentums.
Vor allem die Bischöfe gewinnen Ende des 4. Jahrhunderts an öffentlicher Autorität und Macht. Zunehmend treten sie als Vermittler zwischen Bevölkerung und Kaiser in Erscheinung. Der berühmteste Fall ist Bischof Ambrosius von Mailand, der die Machtprobe mit dem Kaiser provoziert.
Jetzt gibt es dieses wunderbare Gemälde von Peter Paul Rubens, auf dem ein sehr starker und sehr tatkräftiger Bischof an der Türe zur Kirche den heranstürmenden Kaiser mit einer einzigen Handbewegung abhält.
Das Gemälde vom berühmten Bußgang des Theodosius befindet sich heute im Kunsthistorischen Museum Wien. Was war passiert?
In Thessaloniki ließ der Kommandant der Stadt einen populären Wagenlenker verhaften, angeblich wegen Homosexualität. Die Bevölkerung fordert die Freilassung ihres Stars. Aus Protesten werden Krawalle, Häuser brennen, Standbilder werden geschändet. Der Kommandant fällt einem Lynchmord zum Opfer.
Das ist eigentlich eine nicht hinnehmbare Revolution gegen einen öffentlichen Amtsträger. Theodosius verfügt sofort, dass eine Vielzahl der Einwohner von Thessalonika hingerichtet werden soll.
Wie in vielen anderen Fällen nimmt der Kaiser den Befehl zur Hinrichtung wenig später wieder zurück. Doch die Militärs in Thessaloniki schaffen eigenmächtig Fakten.
Sie richteten unter der Bevölkerung ein Blutbad an, um Rache für ihren Anführer zu nehmen. Stunden währte das Gemetzel, raffte Schuldige wie Unschuldige dahin. Von 7000 Toten ist die Rede.
Das ruft Bischof Ambrosius auf den Plan. Er verlangt vom Kaiser öffentliche Buße für das Massaker, bevor er wieder am Gottesdienst teilnehmen darf. Damit beginnt ein machtpolitisches Ping-Pong zwischen dem Kaiser und Bischof Ambrosius.
Und wenn er gegen Theodosius öfters intervenierte, war das für ihn die perfekte Bühne, um seine Macht auch gegenüber dem Kaiser darzustellen. Jetzt könnte man sagen, dass das ein Autoritätsverlust für Theodosius darstellen würde, war es aber de facto wohl nicht.
So Felix Meyer.
Und man geht immer davon aus, dass es sich in dieser Auseinandersetzung zwischen diesen zwei Alpha-Tieren um einen bösartigen Konflikt mit hinterhältigen Winkelzügen und Manövern handelte. Aber wenn man auf die taktischen Konsequenzen schaut, wird sehr schnell deutlich, dass beide davon profitierten.
Eine klassische Win-Win-Situation. Ambrosius kann sich als moralische Instanz inszenieren. Theodosius hingegen kann ohne Gesichtsverlust den unterschiedlichen Erwartungen des Volkes gerecht werden. In der Leichenrede des Jahres 395 bringt es Ambrosius noch einmal auf den Punkt.
Es ist nicht verwunderlich, dass ein Mensch Fehler begeht. Aber es ist tadelnswert, wenn er nicht erkennt, dass er geirrt hat und sich nicht vor Gott demütigt.
Theodosius stirbt mit 48 Jahren. Wenig später verleihen ihm die Bischöfe den Beinamen der Große. Ihm gelingt es, das von Bürgerkriegen und Germaneneinfällen zerrissene Riesenreich in eine neue Zeit zu retten.
Er musste experimentieren, er musste ausloten, er musste unbetretene Pfade betreten. Und das ist vielleicht das Entscheidende seiner Herrschaft.
Resümiert der Althistoriker Felix Meyer. Im Westen wird es noch 100 Jahre dauern, bis Rom fällt. Im Osten sogar noch über 1000 Jahre, bis schließlich die Osmanen Konstantinopel erobern.
Die Grenzen der eigenen Macht zu erkennen, ist eine sehr schwierige Sache. Theodosius konnte das. Vielleicht war das sein größter Triumph als Kaiser.
Im Zeitzeichen erinnerte Marfa Heimbach an Theodosius I., der heute vor 1625 Jahren gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.